quer.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer. Über Sinn, Sinnliches, Gott und die Welt. Mannheim, 16. März 1960.
Das Grundproblem unserer Zeit besteht darin, dass sich heute ein fundamentaler Wandel unseres Bewusstseins vollzieht. Dass sich heute eine der seltenen und wirklichkeitsverändernden Bewusstseinsmutationen ereignet. Auf eine solche Feststellung antwortet nun aber jeder zuerst einmal vorwiegend mit einer Ablehnung. Niemandem ist es wohl dabei zumute, zugeben zu sollen, dass die Epoche, in der er lebt, eine besondere Epoche sein soll. Diese Ablehnung kann zweierlei Gründe haben, die beide leider affektiver Natur sind, was jedoch bei Gegebenheiten, welche ihre Wurzeln in Bereichen haben, die uns übergeordnet sind und in die wir uns einzuordnen hätten, stets misslich ist. Diese Ablehnung beruft sich einerseits darauf, dass es anmaßend sei, seiner eigenen Epoche und damit dem Träger dieser Epoche, also sich selber, eine solche außergewöhnliche Rolle zuzubilligen. Diese Ablehnung entspringt andererseits uneingestandenermaßen dem Wunsche, alle die Mühen, Auseinandersetzungen, Kämpfe, welche das Eingeständnis einer derart ausgezeichneten Epoche mit sich bringt, zu vermeiden.
Jean Gebser über Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung. Eine Sendereihe von Evelyn Blum. Der Schriftsteller und Kulturphilosoph Jean Gebser ist 1905 im heutigen Polen auf die Welt gekommen. Nach längeren Reisen und Aufenthalten in Spanien, Italien und Frankreich ist er beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz geflüchtet. Im Tessin, später zu Bern, hat er bis zu seinem Tod 1973 geschrieben. Gedicht und vor allem auch poetisch-philosophische Texte. Sein Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart» wird seit seinem Erscheinen 1949 ununterbrochen verkauft und mit Begeisterung gelesen. Und gleich ist er in weiten Kreisen ein Unbekannter geblieben. Zu Unrecht, durch mich. Was der Jean Gebser vor 50 Jahren geschrieben hat über gesellschaftliche und individuelle Umbrüche, über die Wiederentdeckung und die notwendige Integration vom Geistigen als Ursprung vom Materiellen, über einen Einbruch vor Zeit, über Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten vom menschlichen Bewusstsein. All das ist top aktuell. Mit seiner klaren, nüchternen Schreibweise schlägt er eine Brücke zwischen verschiedensten esoterischen Bewegungen, indischer und europäischer Mystik und abendländischen Intellektuellen. Bern, 2. Oktober 1999.
Ich bin schon seit 20 Jahren mit Gebser beschäftigt und finde es einen der interessantesten Denker, auch für unsere Zeit sehr aktuell.
Mit dem Gebser beschäftigt haben sich am 1. Oktoberwochenende 1999 etwa 250 Personen in Rotonda vor der Dreifaltigkeitskirche zu Bern. Anlass war eine Tagung der internationalen Jean Gebser Gesellschaft. Und die Tagung war wiederum der Anlass für diese Sendung. Jean Gebser und die Gegenwart. Der erste Teil von einer vierteiligen Reihe über das philosophische Werk von Jean Gebser. Am Mikrofon begrüßt mich Develine Blum. Zurück zur tagigen Rotonda. Ich habe mich in der Pause zwischen zwei Vorträgen unter das Publikum gemischt und ein paar Leute gefragt, warum sie sich mit dem Jean Gebser befassen. Was gibt er ihnen?
Hoffnung kann man nicht sagen. Er gibt mir eine Möglichkeit für die Menschheit. Ob sie es annimmt, ist die zweite Frage.
Dass man in der Gegenwart versucht, präsent zu sein. Und das, was man tut, ganz zu tun. Also Hoffnung würde ich sagen nicht. Das wäre so zu sehr auf die Zukunft gerichtet. Also ich denke, man wirklich in der Gegenwart zu leben, was schwer genug ist, wenn man ja immer in die Vergangenheit guckt oder in die Zukunft.
Es ist Vollwertkost, Nahrung für ganz lange Zeit.
Es ist dieser Aufbau des Bewusstseins, wie er ihn schildert, finde ich halt sehr für sich, sehr viel für sich. Kann ich einiges nachvollziehen. Und er versucht als Philosoph und Genaudenker die Themen zu behandeln, die ja später dann im Zusammenhang mit der Esoterikwelle alle noch in einer neuen Weise zur Sprache kamen. Und da finde ich Gebser den bedeutenderen Autor wie vieles, was heute jetzt am Markt ist, zu diesen Themen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Tagung waren aus der ganzen Schweiz und vor allem aus Deutschland angereist. Es hatten Haufen Leute aus dem universitären Umfeld, aber auch Lehrerinnen, Therapeuten und Künstlerinnen. Eine der jüngeren Teilnehmerinnen hat gemeint, ihr gebt der Jean Gebser eine bessere Orientierung für ihr Leben als die Religion.
Wir haben es zweit mit jemand anderem Jungen von der Tagung besprochen, dass in der heutigen Zeit für seinen Weg so in Ruhe zu gehen. Die Eltern an sich, so der Ruhe und Wohl, auch ihre Religion können finden. Und zum Teil von jungen Leuten auch noch probiert wird, so ihre Religion Ruhe zu finden oder sie können abstellen, aber man einfach nicht mehr kann ja und Amen sagen so, zu diesen Religionen, sondern der Gebser wie Anhaltspunkt gibt, seiner Wesensnatur nachzugehen, wo beruhigend wirkt. Beruhigend, ja. So bei sich zu bleiben und das sich so zu entwickeln und nicht von der Aussenwelt sich so unter Druck zu setzen. Ja.
Und was ist für dich der grosse Unterschied zur Religion?
Quasi das Geistige, Spirituelle vom alltäglich Banalen nicht zu trennen. Also die Verbindung, das ist das, was mich extrem, extrem fasziniert. Wo ich irgendwie auch selber merke, wie dort, was mich selber ablöscht, dort, wo mich irgendwie ansteht, was unvollkommen ist. So im Alltagsleben, wo man irgendwie nicht ganz dabei ist. Und das merke ich, das ist eine schöne Perspektive. Und mir gefällt so die Verbindung, die bei Kirche ist, von Sonntag von 9 bis 11 ist mit Kirche und dann ist der Part wieder wie erledigt oder es ist einfach abgespalten.
Das Hauptwerk von Jean Gebser «Ursprung und Gegenwart» ist bereits 1949 herausgekommen. Ist das überhaupt noch aktuell? Oder anders gefragt, warum sollten wir das heute, 50 Jahre später, noch lesen? Der Rudolf Hämmerli, Nachlassverwalter von Jean Gebser und Herausgeber von seinen Büchern, meint...
Ja, mir dünkt, er ist ein Pionier von etwas, das immer wie aktueller wird. Er hat dann sehr am Rand von dem, was in den 50er Jahren ist gedacht worden und geschrieben worden, die Relativierung vom rationalen, mentalen, intellektuellen Denken beschrieben. Nicht nur einfach gefordert, aus einer anti-intellektuellen Sicht heraus gefordert, sondern beschrieben. Und mir denkt, dass heute sehr viele Leute wach und offen sind, auf eine nüchterne Art, die Möglichkeit einzubeziehen, dass man über das rational, wissenschaftlich, logische Denken heraus eine neue Erkenntnismöglichkeit kann entdecken.
Die heute auf allen Gebieten unserer Lebensordnung herrschende Wirrnis, Verstörtheit und Desorientiertheit stammen aus der sich heute vollziehenden Umstrukturierung, der unser Bewusstsein unterworfen ist. Es handelt sich um einen einfachen und durchaus natürlichen Sachverhalt. Freilich muss man dazu wissen, welche Art die Bewusstseinsmutation ist, die zu leisten uns auferlegt wurde. Bewusstsein und Wirklichkeit stehen in einem einander bedingenden Wechselverhältnis. Die Bilder, Anschauungen oder Vorstellungen, die wir uns von der Welt und damit von unserer Wirklichkeit machen, hängen von der Art des jeweils vorherrschenden Bewusstseinsgrades ab.
Das war nochmal der Jean Gebser in einem Vortrag, den er 1963 in Mannheim gehalten hat. Bewusstseinsgrad, Bewusstseinswandel. Was ist überhaupt Bewusstsein? Nochmal der Rudolf Hämmerli.
Das ist ein sehr geheimnisvoller Begriff und man kann ihn umschreiben, aber nicht definieren. Weil man ist ja immer im Bewusstsein und geht vom Bewusstsein aus, wenn man über das Bewusstsein redet. Also irgendwo ist das Ganze zirkulär und man kann ja nicht aus dem aussteigen, was Bewusstsein ist. Der Gebser macht darauf aufmerksam, dass in anderen Sprachen, zum Beispiel im Latinisch, im Französisch, noch mitklingt, dass Bewusstsein eigentlich heisst Mitwissen. Also Conscience, Conscientia heisst auch Mitwissen. Und für Gebser ist Bewusstsein ein Mitwissen im Sinne der Teilhabe. Ein Teilnehmen und ein Teilhaben an dem, was mehr ist als ich. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Bewusstseinskraft in Kontakt kann treten mit dem, was, sagen Sie, ein bisschen pathetisch, uns dreht. Und wenn ich in dieser Verbindung bin, dann wird eben mein Wissen etwas, das ich nicht alleine damit und wo ich allein gefangen bin drinnen in der Illusion von dem, was ich weiss oder meine zu wissen, sondern ich bin nachher verbunden mit dem, was ich ahne, mit dem, was ich fühle, mit dem, was ich innerlich sehe, mit dem, was ich auch darüber nachdenken kann. Also auf vielen Ebenen, die Verbundenheit ist eben Bewusstsein. Und Bewusstsein ist ja auch etwas, was mich nicht nur verbindet mit dem tragenden Grund, sondern was mich verbindet mit den anderen Menschen über die Sprache, über die gemeinsame Kultur oder über die Verschiedenheit auch von der Kultur, so paradox das jetzt klingt, verbindet es einem gerade. Und wenn man Bewusstsein mehr würde anschauen als etwas, was mich nicht vereinzelt, sondern etwas, was mich verbindet mit den anderen Menschen, aber auch mit dem, was uns alle trägt, dann hat der Bewusstseinsbegriff etwas viel Offeneres, als er das gewöhnlich hat. Er umfasst viel mehr.
Und was heisst das konkret? Der Rudolf Hämmerli beschreibt im Folgenden, wie er durch die Begegnung mit dem Jean Gebser und vor allem durch das Lesen von seinen Büchern eine Bewusstseinsveränderung erlebt hat.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, ist eigentlich für mich die Welt recht öd gewesen. Mit 20 ist man ja manchmal uralt. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat einen kompletten Durchblick. Auf jeden Fall ist für mich einiges nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel die Religion hat nicht mehr funktioniert und die Philosophie, die ich habe studieren, habe ich auch gemerkt, ist eigentlich auch in vielen ein akademisches Sandkastenspiel. Also für mich hat die Welt dann relativ düster ausgesehen, voller Sachen, die sich als Illusionen und Enttäuschungen entpuppt haben. Und ich habe mich nachher so ein bisschen auf eine, ja, wie viele das machen, auf einen ein zynischen Agnostizismus zurückgezogen, also alles ein bisschen belächelt und in allem eigentlich zu nichts gesehen und habe trotzdem weitergelebt. Was der Gebser nachher mir hat gebracht, ist nicht die Rettung aus dem, sondern ist eigentlich eine Weitung vom Horizont. Also ich habe plötzlich gesehen, das Leben ist ja wirklich ganz anders. Es ist gar nicht so zum Verlachen, es ist gar nicht so zum Entwerten. Es ist gar nicht so illusionär, wie es mir hat geschonnen, sondern es ist viel reicher, als ich es je habe vermutet. Und das ist praktisch etwas Physisches gesehen, was ich als fast ein physisches Erlebnis würde zusammenfassen. Ich habe einfach besser können schnaufen. Mehr Atem, mehr Raum, mehr das Gefühl, das Leben ist interessant. Und der Horizont ist wieder offen. Man kann nicht mehr hergehen. Es ist hier und dort interessant. Also bei mir hat der Gebser eigentlich nicht eine Bindung bedeutet primär, sondern eine Öffnung. Und ein Auftrag und eine Aufgabe auch, die Offenheit, das Offensein zu kultivieren. Es ist schon das Hauptwerk gewesen, Ursprung und Gegenwart, wo mir hat gezeigt, die viel Strukturiertheit von unserem Bewusstsein, das Geheimnisvolle, das in unserem Bewusstsein spielt und dauernd da ist. Das ist die Öffnung gewesen. Das allein würde es aber nicht erklären. Es ist auch das, was er als neue Haltung bezeichnet, was er bezeichnet als das Wahrnehmen, das mich hat, interessiert. Und damit meint er von mir aus gesehen eine meditative Haltung, innere Aufmerksamkeit, ein Hören, ein Heranschauen, ein nicht gerade mit dem Begriff zupacken und einordnen, sondern zuerst einmal verweilen mit dem, was ist, schauen und auf sich wirken und aus dem heraus nachher handeln. Und das, finde ich, war das, was mich besonders berührt. Und das ist etwas, was er in seinen Gedichten, in seinen Texten immer wieder umkreist. Schon nur der Titel von seinem Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart» ist selber für mich ein Schlüssel. Es ist nämlich im Keim und im Kern das Wesentlichste schon drin. Ursprung und Gegenwart, er sagt an einer Stelle, Ursprung ist Gegenwart. Also die Möglichkeit, in der Gegenwart innerlich Kontakt zu machen mit dem, was ursprünglich uns alle trägt, das ist eine Realität, die ich eigentlich durch den Gebsrat kennengelernt habe. Das nennen andere Leute auch Meditation, andere nennen es Gebet. Ich habe jetzt nicht so einen Namen dafür, aber der Gebser hat eigentlich mir zeigt, dass es die Möglichkeit gibt, in der Gegenwart verbunden zu sein, in der Gegenwart im Kontakt zu sein. Und das ist für mich neben seiner Beschreibung von der Vielschichtigkeit des Bewusstseins der wesentliche Impuls, den Gebser mir gebracht hat. Und damit im Grunde auch die Möglichkeit von einem Vertrauen ins Leben.
Das war Rudolf Hämmerli, Herausgeber von Jean Gebser seinen Büchern. Die Erkenntnis von Jean Gebser praktisch umgesetzt hat auch Otto Scherli, Architekt in Adligenswil bei Luzern.
Ich bin 1955, 1956. Bin ich ein Jahr lang in Montana im Lungensanatorium gewesen und hatte sehr viel Zeit gehabt. Ich hatte dort mein Architekturstudium hinter mir gehabt und habe das Buch «Ursprung und Gegenwart» bereits entdeckt gehabt. Aber ich habe es dann nach Montana mitgenommen und hatte dort sehr viel Zeit gehabt, mich in das Buch zu vertiefen. Und das habe ich also gründlich gelesen und das ist sehr bestimmend worden für mein Leben. Ich habe dann noch eine, also ich war dort schon verheiratet gewesen, frisch verheiratet, als ich nach Montana gekommen bin. Nachher, als ich zurück gewesen bin, haben wir Frau und ich eine Familie aufgebaut. Wir haben am Schluss dann 6 Kinder gehabt und 1961 ist es darum gegangen, ein Haus für die Familie zu bauen. Etwa 3-4 Tage, nachdem ich gewusst habe, dass ich diesen Bauplatz kaufen kann, bin ich am Morgen verwacht und habe das Haus fix fertig im Kopf gehabt. Also ich habe es eigentlich geträumt. Und das hat eigentlich eine Gestalt gehabt, die im Werk von Gebser beschrieben wird, im Prinzip, oder das sogenannte raumzeitliche Kontinuum. Das Entscheidende ist, dass das zeitliche Element in die Architektur hineinkommt. Das heisst, Architektur nicht mehr betrachten, objektiv von außen distanziert als dreidimensionale Wirklichkeit, sondern vom erlebenden Subjekt her. Also das erlebende Subjekt wird der entscheidende Faktor auch für die Gestaltung von einem architektonischen Werk. Das heisst, das sind fließende Räume, nicht mehr additiv aneinander gereihte Räume, sondern das ist ein fließendes Ganzes mit 10 verschiedenen Niveaus, die aber offen verbunden sind. Also man sieht überall durch und man kann das Ganze von dem Inneren kann man irgendwie erfassen, wenn man durch schreitet.
Hat es fast gesehen. Hat es denn noch rechte Winkel?
Es hat eigentlich nur rechte Winkel, ich habe keine stumpfen Winkel gemacht, aber es ist nie geschlossen, sondern das hat immer Abstände Und da kommt auch eine gewisse Kulissenwirkung kommt jetzt zum Tragen. Und macht Räume eigentlich grösser, als, lässt sie grösser erscheinen, wieder, als sie sind. Und ich finde, das ist eigentlich das, was moderne Architektur ausmacht. Das Entscheidende ist, dass das erlebende Subjekt ist unlösbar mit dem verbunden ist. Also es gibt einfach nicht Architektur an sich. Mensch und Architektur ist eine Einheit. Und das ist das Neue daran.
Sie hören «Kreuz und quer». Jean Gebser und die Gegenwart. Eine Sendung von Evelyn Blum. Der Schriftsteller und Kulturphilosoph Jean Gebser ist 1905 in Posen, im heutigen Polen, auf die Welt gekommen und 1973 in Bern gestorben. Er gehört zu den Pionieren in der Beschreibung vom Aufbau und Verwandlung des menschlichen Bewusstseins. Sein Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart» wird seit seinem Erscheinen 1949 ununterbrochen verkauft und mit Begeisterung gelesen. Und gleich ist der Jean Gebser in weiten Kreisen unbekannter geblieben. Auch zu Bern, in seiner Wahlheimat. Sein Werk allerdings gehört heute für viele zum Besten, was es gibt, an Literatur über Bewusstsein und Bewusstseinsveränderung. Kennzeichnend für Gebser ist die Klarheit, die er in das umfassende und schwierige Thema hineinbringt. Zum Beispiel mit der Beschreibung der verschiedenen Bewusstseinsstrukturen. Der Rudolf Hämmerli, Philosoph und Herausgeber von seinen Büchern.
Der Gebser unterscheidet verschiedene Bewusstseinsstrukturen. Er beschreibt, dass das magische Bewusstsein eine andere Struktur hat, anders strukturiert ist als das mythische Bewusstsein. Das mythische Bewusstsein wiederum anders strukturiert ist als das logisch-rationale Bewusstsein. Man könnte auch sagen, um das an einem Beispiel zu zeigen, das magische Bewusstsein schafft sehr stark mit dem Klang, also mit dem Ton. Das Zauberwort ist ein Wort, das gesprochen ist. Es ist nicht ein gelesenes Wort. Die Zauberformel ist gar nicht so sehr vom Inhalt her bestimmt, sondern von der Wirkung vom Klang her. Es gibt Kulturen und Traditionen, die zum Beispiel mit der mantrischen Wirkung von der Sprache arbeiten und da drin ein Witz-System aufgebaut. Also das wäre die magische Welt. Die mythische Welt drückt sich vor allem bildhaft aus. Das Bild ist grundlegender als der Begriff, der nachher zum logischen Denken gehört. Das Bild ist als Sinnbild auch das Symbol. Und die ganze mythische Welt hat mit der Sinnbildhaftigkeit, mit dem Symbolcharakter von eigentlich allem, was uns umgeht, zu tun. Also die mythische Wahrnehmung öffnet uns die Augen für Sinnhaftigkeit im symbolischen Sinn von der Welt. Wenn ich einen Baum anschaue, sehe ich auch mehr. Der Baum ist ein Bild für das Leben. In der Psychologie gibt es den Bäumli-Test, aber das ist nur ein kleiner Abklatsch von dem, was immer schon stattfindet, wenn ich einen Baum anschaue und aufschaue zur Krone und merke, das streckt auch mehr, das bin auch ich habe Wurzeln und wenn ich einen Fluss sehe, dann kommen wir plötzlich Erinnerungen und es ist plötzlich nicht einfach die Aare, sondern es ist der Fluss der Zeit und der Fluss vom Leben. Und das sind ganz elementare Bildzusammenhänge, wo wir dauernd drinnen leben. Und das mythische Bewusstsein drückt sich dort noch hauptsächlich auf dieser Ebene aus. Und sehr viel, was wir der Kunst zu verdanken haben und der Religion, basiert auf der magisch-mythischen Ebene. Und dann gibt es die andere Ebene vom logisch-begrifflichen, wo wir die häufig einzig richtige anschauen. Und das ist natürlich auch eine vielschichtige und eine sehr interessante Welt. Weil der Begriff ist etwas, das sich vom Bild befreit. Also der Begriff hat einen Allgemeinheitscharakter und eine Präzision, die nachher die Wissenschaft ermöglicht. Der Begriff sollte klar definiert sind. Der Begriff sollte innerhalb von einem Begriffssystem widerspruchsfrei dastehen. Ein Begriff schärft unser Denken. Der Begriff ist eine Anstrengung für uns. Begriffsbildung ist eine Anstrengung für unser Denken. Und darin entsteht auch Klarheit. Aber Klarheit nur auf dem mentalen, rationalen, intellektuellen Niveau.
Würde zum Begrifflichen, zum Mentalen die Prosa gehören und die Poesie mehr zum Mythischen?
Ich würde die Unterscheidung nicht dort machen, obwohl ich verstehe, was ihr meint. Ich würde den prosaischen Text als Sachtext. Der Sachtext, der einfach die Wirklichkeit beschreibt, wie sie äußerlich ist und funktioniert, das ist sicher die rationale Ebene. Wenn ich Prosa schreibe im Sinn von einer Erzählung, dann bin ich ganz stark wieder im Mythischen drin. Aber auch zum Beispiel so ein Phänomen wie das Fernsehen. Das Fernsehen hat seine ungeheure Gewalt, die es ausübt auf Menschen, dadurch, dass das Fernsehen eine moderne Repräsentierung ist von der magisch-mythischen Welt. Wenn man einst gesehen hat, was der Fernseher für einen katastrophal guten Babysitter ist, dann merkt man, wie es läuft. Also ein kleines Kind ist einfach mit offenem Mund gebannt vor dem Fernsehen und die Erwachsenen sind es ja zum Teil auch noch. Und das ist die Kraft des magisch-mythischen, die uns dort packt. Und wo häufig in der inflationären Art uns entgegenkommt, aber es ist nicht zu unterschätzen, es ist die Kraft und es zeigt ja auch, dass wir so viel Fernsehen schauen, wie sehr wir diese Welt auch brauchen. Nicht unbedingt das Fernsehen, aber die magisch-mythische Welt.
Seit der letzten großen Bewusstseinsmutation, die sich im alten Griechenland vollzog, war der unser Sehen bestimmende Bewusstseinsfaktor mental-rationaler Art. Griechenland vollzog den Schritt, den Sprung aus dem mythischen Bewusstsein ins mental-rationale. Nicht mehr die in mythischen Bildern geschaute Welt war den Griechen Wirklichkeit, sondern die mental gedachte. Heute nun vollzieht sich ein weiterer Sprung, der uns von der ausschließlichen Gültigkeit der mental-rationalen Welt befreit und uns in einem Akt der Bewusstseinssteigerung eine arationale Denkweise und damit eine arationale Welt und Wirklichkeit erschließt. Wenn wir jedoch von einer jetzt sich bildenden arationalen Wirklichkeit sprechen, dann müssen wir dabei sehr achtsam sein, das Wort arational nicht etwa mit dem Wort irrational zu verwechseln. Irrational war und ist die mythische Wirklichkeit. Rational war und ist die mentale Wirklichkeit. Wie aber äußert sich die arationale? Im Zerbrechen der bisher gültigen Setzungen, die unser Verstand, unser Denken, unser mental-rationales Vermögen postulierte, wodurch die gedachte und vorgestellte Welt geschaffen wurde, in der sich noch unsere Väter auf eine allerdings bereits unbequem werdende Weise gesichert glaubten. Die perspektivisch fixierten Setzungen, Vorstellungen, Systeme und Postulate zerbrechen. Das vorgestellte Gegenüber fällt in sich zusammen und gibt den Blick frei auf die Hintergründe, auf die geheimen Strukturen, wie Picasso es ausgedrückt hat, vor allem aber auf die Offenheit des Ganzen. Dabei handelt es sich um jene Offenheit, derer nur diejenigen ansichtig werden können, die bewusstseinsmäßig die gegenständliche Mauer des Seins durchbrachen und mit neuem Blick, mit neuartigem Gewahrwerden die sich ihnen öffnende Welt erfahren. Gelingt dieser Durchbruch nicht, dann freilich sieht man sich dem sogenannten Nichts gegenüber, weil jenen, die der neuen Sicht noch nicht fähig sind, der Fortfall des Gegenübers als Vernichtung aller Verlässlichkeit erscheinen muss. Hier, in diesem Unvermögen, dem neuen Bewusstsein gemäß die Welt wahrzunehmen, liegen die Wurzeln des heute überall herrschenden Nihilismus, wie er sich ja auch in der Kunst unserer Tage äußert.
Die loset kreuz und quer. Jean Gebser und die Gegenwart. Eine Sendung von Evelyn Blum. Das menschliche Bewusstsein umfasst sie mehr als das, was wir verstandesmässig begreifen können, hat Jean Gebser schon vor 50 Jahren festgehalten. Der magische Weltbezug gehöre dazu, die mythische Weltdeutungen und das begriffliche Erfassen mit dem logischen Denken. Das sogenannte neue Bewusstsein geht laut Gebser über das rationale Denken heraus. Integral oder arational nennt er die neue Bewusstseinsstruktur, die sich zurzeit am Entwickeln ist. Was aber nicht zu verwechseln sei mit einer Neukultivierung von mythischen Welten. Der Rudolf Hämmerli, Philosoph und Herausgeber von Gebser seiner Bücher.
Es liegt ja im Wesen der Sache, dass das neue Bewusstsein noch nicht so klare Konturen hat. Und wenn ihr mich fragt, bin ich auch etwas verlegen. Es gibt klar einmal das Bedürfnis, das gibt es das zum Beispiel in der Romantik schon angemeldet, vom Novalis, vom Schelling, von anderen auch, dass man über das logische Denken muss rauskommen, also eine grosse Verpflichtung, aber ein Wunsch allein schafft häufig schon eine Wirklichkeit, dem würde ich jetzt noch nicht so trauen, also weil wir das Bedürfnis haben, über das logische Denken rauszukommen, heisst es noch nicht, dass wir wirklich darüber rauskommen. Aber,
passiert ja häufiger, dass man zurückgeht danach, ins magisch-mythische, und
genau. Reden darüber aus. Das ist jetzt wirklich der ganz wesentliche Punkt beim Gebser. Dort, denke ich, ist der Gebser auch sehr hilfreich. Sehr viel, was in der Esoterik, in neuen Religionsformen, ich wollte jetzt nicht unbedingt Sekten sagen, in neuen Religionsformen uns angeboten wird, auf dem Markt ist, das sind häufig Regressionsformen. Das sind Formen, die das alte Bewusstsein, das alte magische, mythische Bewusstsein wiederbeleben und als etwas Neues verkaufen. Und wir haben eine ungeheure Nostalgie, gerade als Abendländer, als solche, die so lange in die Schule sind gegangen, haben wir ein nostalgisches, bis sentimentales Bedürfnis, endlich einmal ein bisschen können, wieder auszuplampen und endlich einmal wieder können zu fühlen und endlich einmal wieder uns können ein bisschen lassen gehen. Aber im Grunde, was uns da vorgesetzt wird und was wir uns damit verbinden, ist häufig gar nicht etwas Echtes, Magisches, Mythisches. Weil es gibt gerade im esoterischen Bereich gibt es sehr viel Angebot, wo man das Geheimnisvolle und nicht Besitzbare im Grunde auch wieder kaufen kann. Es gibt sogar einen Guru, der ja Mantras verkauft. Das entspricht ja wieder unserer sehr rationalen Welt, wo alles seinen Preis hat und alles auch irgendwie seinen Lohn hat und wo man eben das Geheimnisvolle nur in seinem Einkaufskörbchen hat und
nicht wirklich erlebt. Das Wiederbeleben an sich wäre ja nicht schlecht.
Das Wiederbeleben. Wäre gut. Und ich habe auch nichts gegen Regression, wenn sie momentan ist. Wir brauchen immer wieder zu regredieren können. Wir müssen auch als Erwachsene, ein bisschen kindisch dürfen sich ein bisschen blödeln. Aber die Regression ist etwas Gefährliches, wenn sie uns verfestigen in alten Bewusstseinsformen. Darum ist es sehr wichtig, was der Gebser unterscheidet zwischen prärationalen Bewusstseinsformen, wo man die Sehnsucht hat, zurückzugehen, und transrationale oder postrationale Bewusstseinsformen, die uns rufen, die unsere Zukunft sind, wo wir weiter können und die halt anstrengender sind, weil man sie auch selber entdecken muss.
Könnte das sein, dass man sagt, die verschiedenen Bewusstseinsstrukturen, die ihr jetzt davon geredet habt, dass man die anschaut als etwas, das nebenan steht und im Wissen ist, in meinem Leben, bewege ich mich auf diesen verschiedenen Strukturen und die haben alle ihren Wert. haben alle ihre Bedeutung. Mhm. Es besteht keine Hierarchie. Es ist also auch nicht so, dass das Denken übergeordnet ist oder eben, dass das Mythische übergeordnet ist, sondern die haben alle ihre Gleichwertigkeit.
Ja, das ist vom Gebser aus gesehen ein Merkmal vom integralen Bewusstsein, dass ausser rationalen Bewusstsein auch die anderen Bewusstseinsformen, wie zum Beispiel die magische und mythische Bewusstseinsform, einbezogen wird und ständig einbezogen wird. Und so einbezogen wird, dass man eben sieht, dass die magische Welt nicht nur eine vorwissenschaftliche Welt ist und in dem Sinn weniger wert als die begriffliche, eben primitiv, genau. Ja. Und dass die mythische Welt in ihrer Eigengesetzlichkeit gerade so wertvoll und kraftvoll ist wie die wissenschaftliche Welt. Also es ist so, dass die magische, mythische und mentale Welt nebeneinander gleichwertig bestehen. Das, was eigentlich falsch ist, ist zu flüchten in die Regression. Das ist falsch. So wenig wir als Erwachsene können einfach uns wie Kinder benehmen, so wenig können wir, wenn wir mal das logische Denken kennengelernt haben, einfach sagen, das logische Denken weg damit, das brauche ich nicht mehr, das ist langweilig und das macht die Welt öd. Beleben wir doch wieder die alten Mythen, leben wir wieder ein bisschen keltisch. Das ist gerade so unmöglich, das geht nicht. Es funktioniert.
Das geht gar nicht, wenn man sagen, nur noch die Ratio, nur noch das Mentale gilt.
Damit schneidet man sich alle Wurzeln ab und ist nachher überhaupt nicht mehr genährt. Also ich würde sagen, um ein Bild zu brauchen, das jetzt mythisch entspricht, man verhungert mitten in seinem Reichtum. Man hat vieles, was man weiss, und man hat nichts, was ihm nährt. Solche Hungergeister sieht man ja gerade in der intellektuellen Welt viel rumlaufen. Das spricht nicht gegen das Intellektuelle, das spricht nur gegen das Verabsolutieren vom Intellektuellen. Das Absolutieren von einer bestimmten Denkform oder Lebensform, das ist das Negative. Die Regression auf der anderen Seite ist das Negative. Aber nicht die einzelne Bewusstseinsform. Die ist in sich wertvoll. Und es gilt zu sehen, dass man keine sollte abwerten gegenüber der anderen. Man sollte alle einbeziehen und damit entsteht eben auch eine Möglichkeit, das Leben reicher zu gestalten, als wenn man nur eine sieht. Weil wenn man nur eine sieht, muss man ja immer ängstliche Mauern bauen. Also wenn zum Beispiel das mentale Bewusstsein sich verabsolutiert, kann es nur sich verabsolutieren um einen Preis, dass es ganz hohe Mauern errichtet gegen die Schlammflut vom magisch-mythischen und dann muss man die Religion belächeln und dann muss man wenn ich es jetzt scheinbar vorher auch gemacht habe, aber nicht so gemeint, dann muss man den ganzen Esoterikmarkt als absolut lächerlich bezeichnen. Man sieht aber nicht die Sehnsucht, die drinnen sich verwirklicht. Und man hat auch keine Ehrlichkeit sich selber gegenüber, dass man nämlich die Sehnsucht auch teilt mit all denen, die irgendetwas oder irgendjemandem nachrennen. Also, wie gesagt, sowohl die Verabsolutierung vom mentalen Denken, wie auf der anderen Seite, was es ja auch gibt, die Verabsolutierung vom magisch-mythischen Denken ist nur möglich, wenn man grosse Mauern aufrichtet und nachher blind, defensiv, aggressiv seine Position verteidigt und daraus aus erlebt. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht gut. Das ist sicher auch nicht etwas sehr Glückliches.
Und es kommt noch eines hinzu. dass wir die Einsicht gewinnen, in welchem Maße alles, was uns geschieht, gestaltend und kräftigend zu unserem Leben, nämlich zu uns selber, gehört. Und dass es somit durchaus abwegig ist, sich über Missgeschick und dergleichen zu beklagen, weil wir es selber sind, die dies oder jenes Hindernis, das von außen auf uns zukommt, nicht etwa nur anziehen, sondern, so wir es nicht umzugestalten und zu verwandeln vermochten, es fälschlicherweise als ungerechtfertigte Tragik oder als unüberwindliche Hürde betrachten. Stattdessen sollten wir es uns eingestehen, dass diese Hindernisse wir selber sind, da sie in uns ruhen und dass sie nur deshalb in Erscheinung treten, um uns darauf aufmerksam zu machen, was und worin unseres Lebens Leistung zu bestehen hätte. Dies einzusehen ist nicht leicht. Und demgemäß sich zu verhalten, ist deshalb schmerzhaft, weil es des Mutes und der Demut bedarf, anzuerkennen, dass es gar nicht die Hindernisse sind, hinter denen man sich zudem gut verstecken kann, die uns unsere Entfaltung erschweren, sondern dass wir uns meist so lange selber im Wege stehen, als wir uns nicht selber durchsichtig wurden und damit unser eigentliches, ich-freies Wesen zur Wirkung bringen konnten.
Das war ein Ausschnitt aus einem Radiovortrag, den Jean Gebser am 28. März 1963 auf Radio Bremen gehalten hat. Wenn man die Erkenntnis über das Wesen und den Wert von Hindernissen ernst nimmt, hat das ganz konkrete Auswirkungen auf den Alltag, aber auch auf die Wissenschaft. Der Rotmar Preuss ist Professor für Soziologie an der Universität Bremen. Er ist seit Jahren damit beschäftigt, die Erkenntnis umzusetzen. In seiner Arbeit in der Lehrausbildung und als Sozialwissenschaftler.
Vor ungefähr 14, 15 Jahren trat bei mir eine Art persönliche Krise auf. Gesundheitliche Art vor allen Dingen, und hat mich auch zum Nachdenken gebracht über die Art meiner Arbeit in der Universität. Ich war da nicht mehr mit zufrieden und wusste nicht, warum ich eigentlich da noch hingehe. Ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, einigen ging es ähnlich. Und in dem Zusammenhang wurde Jean Gebser erwähnt, er sei ein wichtiger Autor. Ich hatte einmal von ihm gehört, habe ihn damals aber nicht gelesen und fing dann an, Gebser zu lesen. Und in dem Augenblick war die Resonanz da, und von dem Augenblick an wurde Gebsers Werk für mich die Basis meiner Arbeit. Soziologie der Erziehung, so heißt der Lehrauftrag oder der Lehrstuhl. Ich bin im Bereich der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften tätig. Das ist ein Bereich, den die zukünftigen Lehrer aller Schulstufen studieren müssen. Wir sind da Soziologen, Psychologen, Pädagogen und so weiter zusammen.
Und inwiefern hat sich jetzt Ihre Arbeit verändert durch den Einfluss von Gebser?
Ganz kurz formuliert, ich habe erkannt, dass das deterministische und materialistische Bild von Menschen und der Welt mich eigentlich in eine Sackgasse hineingeführt hat, und für viele, denke ich, gilt das heute noch. Und bei Gebser habe ich einen neuen Einstieg gefunden, um zu verstehen, wer wir wirklich sind, jenseits von Dogma und Religion, sodass ich heute davon reden kann, dass wir geistige Wesen sind, aber nicht im Sinne von mental verstanden oder in irgendeinem religiösen Sinne verstanden. Die Sicht von Menschen, die mir Gebser eröffnet hat, die über das mentale, rationale Denken, in dem ich verhaftet war, hinausweist, ist eigentlich die Basis für meine Arbeit jetzt.
Und was heißt das konkret für die Arbeit? Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie jetzt anders lehren?
Ja, zum Beispiel habe ich schon länger erkannt, auch durch das Buch von Egger und von Baumel, Antipädagogik, dass Erziehung der Anspruch ist, mit anderen Menschen machtmäßig zu verfahren. Egal welche Definition von Erziehung Sie nehmen, eine alte oder eine neue, ist immer dahinter steht immer, ich weiß, was für dich gut ist und ich führe dich dahin, wo ich dich haben will. Das zieht sich durch die Jahrtausende. Das ist mir sehr früh klar geworden. Ich wusste aber nicht, was an die Stelle treten könnte. Und bei Gebser habe ich verstanden und eingesehen, dass es um eine Haltung geht und nicht mehr um ein Machen. Ich habe auch verstanden, woher die Idee, dass man Menschen erziehen muss, kommt, nämlich aus der magischen Bewusstseinsstruktur, die wir heute längst hinter uns gelassen haben sollten. In der Integralen kann nicht mehr von Erziehung in diesem Sinne die Rede sein, vielleicht von Pädagogik in dem Sinne von Begleitung anderer. Für mich ist Pädagogik Begleitung und nicht Erziehung. Wenn ich auch mal auf den Begriff zurückgehe, der ja nun wie für vieles aus Griechenland kommt, dort war der Pädagoge der Begleiter von den Kindern der Athenerbürger, die dann in ihre Schule gingen. Und dieser Begleiter war damals meist ein Sklave. Er hatte kein Recht, in irgendeiner Form die Kinder zu beeinflussen.
Meine das Idee heißt, dass konkret, dass sie nicht Stoff vermitteln, sondern
nein, anbieten. Meine Idee ist, ich biete an, die Lehrer und Lehrerinnen bieten an, bieten ihre Person an, ihre Haltung, ihr sich selbst erarbeitet habendes Wissen und nicht einfach nur angelerntes, angeeignetes Wissen, sondern erfahrenes Wissen. Erfahrenes Wissen, darauf geht Gebser auch ein, ist wirkliches Wissen. Wobei interessanterweise das Wort Lehren und Lernen erfahren bedeutet, wenn man auf die gotische Ausgangswort oder das Ausgangswort Leisian geht. Dann habe ich einen Zusammenhang zwischen Lehren, Lernen, Leiden, Reisen und alles bedeutet Erfahren. Erfahren ist eben Gehen und nicht mit dem Auto fahren. Und das ist ja auch hier schon angesprochen worden, nur erfahrenes Wissen ist wirkliches Wissen. Das können Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Alles andere, wie Wagenschein gesagt hat, stürzt ab, nachdem man die Prüfung gemacht hat und bleibt nicht wirklich.
Alles vergessen.
Ja. Und die Basis dafür, wirklich die philosophische Basis, obwohl es um Philosophie dann auch nicht mehr geht bei Gebser, aber wenn man das so will, diese Basis, legt Gebser mit seiner Theorie der Bewusstseinsmutationen. Und er sagt, das integrale Bewusstsein schickt sich an, in uns zu äußern. Unsere Aufgabe ist es, dieses Bewusstsein zum Ausdruck zu bringen. Also diese Polarität von, es bildet sich etwas in uns ein und wir bilden es in uns aus. Darum geht es eigentlich bei Bildung oder Pädagogik, wenn man das, wie auch immer man das nennen will. Aber nichts mehr mit anderen machen wollen.
Und wie stehen Sie da an Ihrer Uni, in Ihrem beruflichen Umfeld als Einzelgänger dieser Haltung?
Oder? Nicht unbedingt. Es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die durch ähnliche Erfahrungen gegangen sind, wie ich sie vorhin geschildert habe, die ihren Weg gefunden haben. Eine Kollegin zum Beispiel, mit der ich zusammenarbeite oder gearbeitet habe, macht Gestaltpädagogik. Andere orientieren sich an transpersonaler Psychologie oder wie auch immer. Für mich ist Gebser der entscheidende Autor geworden.
Aber noch, ich möchte doch ein bisschen noch mehr nachstoßen. Warum ist Gebser nicht anerkannter, bekannter? Was macht das aus?
Ja, Gebser stellt eine Anforderung an uns. In vielen New Age esoterischen Richtungen ist immer noch das Machen am Werk. Und wovor Gebser warnt, übrigens Ken Wilber auch, wir dürfen nicht mehr zurückfallen in magisch-mythisches, wir müssen es integrieren. Und für viele ist bequemer ins magisch-mythische zurück, als zu sagen, mit Gebser zu sagen und anderen auch, ich bin für mein Leben voll verantwortlich. Ich kann niemand anderen, auch keine Umstände dafür verantwortlich machen, dass es mir so geht. Und das ist die Infragestellung zum Beispiel auch der Sozialwissenschaften, wenn die sagen, Menschen sind geprägt oder determiniert durch. Und das drücke ich auch zum Beispiel in meinen Vorlesungen aus oder ich habe das jetzt in einem, alles das, was ich so denke und lehre, in einem Buchmanuskript festgehalten, niedergeschrieben. Den Determinismus überwinden, der heute da ist. Und wenn Sie die Sloterdijk-Debatte angucken, dieses, oder die Gentechnik, dann geht das Pendel wieder in Richtung, wir sind durch die Natur bedingt, durch die Gene. Wenn man genau hinguckt, das Gen an sich ist gar nichts. Und Gebser verhilft uns, eine Einsicht zu gewinnen in das, was Naturwissenschaften oder andere Wissenschaften ansatzweise leisten, aber noch nicht im Ganzen geleistet haben. Der Mainstream ist total anders. Ich bin für mein Leben verantwortlich, niemand anderes. Kann niemand anderes, meine Eltern nicht, meine Gene nicht, für nichts für meine Handlungen verantwortlich machen.
Das sagen Sie als Sozialwissenschaftler.
Ja, genau. Deswegen schreibe ich, in diesem Buch habe ich ein Kapitel, dass die Sozialwissenschaften, also insbesondere Soziologie und Psychologie, die ich kenne und auch dort vertrete, sich ändern müssen in ihren Auffassungen. Nicht mehr in den Bedingungen Hindernisse sehen, also negativ bedingt Hindernisse sehen, sondern Herausforderungen. Das ist was völlig anderes.
Ist das Buch schon veröffentlicht?
Nein, ich bin auf der Suche nach einem Verlag. Ich werde einen finden. Aber die üblichen Verlage, die Erziehungsliteratur verwenden oder verlegen, sind natürlich an so etwas nicht interessiert. Aber trotzdem schicke ich denen das auch. Wer weiß.
Noch eine letzte Frage. Ich habe hier gestern auch ein bisschen den Eindruck gewonnen, es gibt auch hier in diesem Kreis sehr viele, ich nenne das Nachplapper. Also Leute, die, ich kann eine Frage stellen über ihr Leben und dann versuchen sie sich einzuklicken und dann kommt als erstes, ja, Gebser sagt das und dann verkrampfen sie sich wie verrückt und versuchen dem Bild, was jetzt Gebser da meinen könnte, gerecht zu werden. Mhm. Und das gibt es im Umfeld von jedem Guru, von jedem Denker, Vordenker.
Ja, es ist ein Unterschied, Gebser zu zitieren oder gemäß dem, was ich dort an Einsichten gewonnen habe, zu leben.
Und das erfordert einiges
ja,
mehr.
Das bedeutet, ich urteile nicht mehr über andere. Im Alltag, ich läster einfach nicht mehr über andere. Ich weiß das von mir selber. Als ich Gebser dann entdeckt habe für mich, ich habe ihn eingesogen. Ja, und ein guter Freund von mir, ein Kollege, der ist Anthroposoph, der kennt das genauso. Ja, der Herr Dr. Steiner hat gesagt oder Gebser hat gesagt. Mhm. Solche Phasen gibt es ganz einfach nicht. Man kennt es und möchte es sofort anderen gleich vermitteln. Ja? Diese Phase ist da und die kann man aber überwinden. Wichtig ist, das ist meine Erfahrung, ich lese Gebser immer und immer wieder, um ihn immer wieder neu zu verstehen und zu vernehmen. Natürlich, wenn ich bei meinen Studierenden also, Gebser, was sagt denn Gebser dazu? Das wollen die dann wissen. Es verleitet. Aber der Gebser, wie übrigens Steiner auch, sagten, das ist ein Angebot und du musst entscheiden, was du damit machst. Bitte bleibe bei mir nicht stehen. Und so ist es zum Beispiel wichtig, das, was Gebser geschrieben hat über die Wissenschaft seiner Zeit, heute zum Teil längst überholt. Es ist eine der Aufgaben, die hier von der Gesellschaft geleistet werden muss. Wo zeigt sich integrale Bewusstseinsstruktur, integrales Denken, dieses Zugleichdenken in den Naturwissenschaften? Da könnte man jetzt wunderbar argumentieren, eingreifen in die Sloterdijk-Debatte, wo es ja darum geht, Menschen zu züchten. Also für mich ist Genetik die Fortsetzung von Erziehung mit anderen Mitteln, die Menschen dazu, guten Menschen zu machen, zu erkennen, dass das ein Rückfall in deterministisches, magisches Denken ist. Was da passiert ist, magisches Denken. Wenn man guckt, was Einzelne herausgefunden haben, zum Beispiel eine amerikanische Nobelpreisträgerin Barbara McClintock, die hat mit Mais gearbeitet, einen ganz völlig anderen Zugang, sehend, lauschend, wahrnehmend. Die hat gefunden, dass es springende Gene gibt. Wenn es springende Gene gibt, dann sind sie nichts Festes. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die vierte Dimension, die Zeit, mit hineinkommt. Es gibt einen anderen Wissenschaftler, der sagt, ein Gen ist eigentlich kein festes Ding, das ist das alte Raum an einem Ort, alte raumbetonte Denken, sondern ein zeitliches Geschehen. So etwas aufzuarbeiten, wäre für uns, ist für uns wichtig. Oder wo gibt es andere Ansätze in Sozialwissenschaften beispielsweise? Also für mich ist in der Tat das, was Gebser geleistet hat, das Beste, was wir zurzeit haben. Aber es muss genutzt werden im Sinne von Klärung in der Welt und nicht einfach nur Gebser hat gesagt, das hilft da nicht weiter. Ich habe viele Leute kennengelernt, die ihn gekannt haben. Als einen schönen Redner, als einen guten, geselligen Menschen. Nie wirklich nicht verstanden haben, worum es ihm geht. Die Überwindung des Denkens in Idolen, in Göttern, Göttinnen, in Gott. Sondern das Geistige ist es, worauf es ankommt. Und es ist etwas, und das finden wir bei Lhotse genauso oder bei Meister Eckhart, was vom Verstehen her nicht verstanden werden kann. Aber was Gebser sagt, von der Vernunft, nämlich vom Vernehmen her vernommen werden kann. Und dann sagt er, das ist nicht mehr beweisbar, sondern es kann evident sein. Und die große Schwierigkeit liegt darin, wenn ich mit Kollegen darüber diskutiere, die sagen, das ist irrational, sage ich, das ist arational. Etwas ist evident, ist etwas ganz anderes als beweisbar.
Jean Gebser und die Gegenwart. Ihr habt eine Sendung gehört von Evelyn Blum. Mitgewirkt haben der Rudolf Hämmerli, Herausgeber von Jean Gebser seinen Büchern «Deutsch- und Philosophielehrer», der Otto Scherli, Architekt in Adligenswil bei Luzern, der Ottmar Preuss, Professor für Soziologie an der Universität Bremen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Jean Gebser-Tagung vom Oktober 1999 in Bern. Musik, Seigen Ono, The Green Chinese Table. Heute in der Woche geht es weiter in dieser Reihe zum philosophischen Werk von Jean Gebser. Das Thema ist Lernen. Lernen aufgrund von Erfahrung. Und um die Rolle, die Hindernisse bei diesem Lernen spielen. Ein Gespräch mit dem Feldenkreislehrer und Gebser-Kenner Daniel Klinen über einen Vortrag von Jean Gebser, der dieser Sendung den Titel gegeben hat. «Vom Wert der Hindernisse». Heute Ihre Woche im Kreuz und Quer. Eine gute Woche wünscht euch Evelyn Blum.
Kreuz und Quer. Die Sendung über Spiritualität und Alltag. Ein Angebot von der AKIB, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirche Bern.